Wenn wir uns hier treffen, glauben wir, dass das mehr bedeutet, als dass wir einfach alle hier im Raum sind und es geschafft haben, aus dem Bett zu kommen. Wir glauben, dass Jesus uns einlädt. Wir glauben an die Gegenwart Gottes. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben. Das glauben Christen, das feiern Christen seit über 2000 Jahren. Und das Tolle ist, wir dürfen immer wieder erleben, dass es auch Realität wird. Nicht, weil wir das alles so gut vorbereitet haben, obwohl es exzellent vorbereitet ist, muss ich sagen, sondern weil Jesus das gesagt hat und weil er uns einlädt. Und es sind jetzt schon Einladungen ausgesprochen worden. Vielleicht hat dich das erreicht, vielleicht hat das was für dich zu bedeuten gehabt. Ich glaube, dass Jesus das auch weiter in diesem Gottesdienst tun möchte, uns einladen. Wir haben ein spannendes Thema, Wahrheit. Ich will vorweg aber eins noch zum Lobpreis sagen. Jeder hat ja so die unterschiedlichsten Dinge, die einen da ansprechen. Mich hat dieser Psalm am Anfang sehr berührt, 118, ein wunderbarer Psalm mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, die mein persönliches Leben betreffen. Aber ihr habt es beim Lesen gemerkt, da steckt auch ganz viel drin von Jesus. Ganz viele Worte sind in diesem Psalm enthalten, wo schon angedeutet wird, was Jesus bedeutet, was er tut. Und ganz am Ende heißt es, dann in diesem Psalm 118, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, vom Tempel des Herrn her, seist du gesegnet. So empfing man damals die Pilger, wenn sie zum Tempel kamen. Dann wurde ihnen das sozusagen entgegengerufen. Sie hatten einen weiten Weg zurückgelegt bis zu diesem Tempel. Und das waren die Worte, mit denen sie begrüßt wurden feierlich. Gesegnet seid ihr, die ihr zum Tempel kommt. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und am Schluss im Lobpreis haben wir dieses wunderschöne Lied gesungen mit diesem Refrain, Hosanna. Und wisst ihr, was das, dieses Hosanna ist? Als Jesus zum Tempel kam, auf diesem Esel reitend nach Jerusalem, da haben ihn seine Jünger so begrüßt und die Leute, Hosanna, und dann haben sie das gesagt, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Da wurde dieses alte Psalmwort plötzlich Wirklichkeit. Da passierte das, was dieses Wort immer schon bedeutet hatte. Jetzt kommt der zu dem Tempel, der alles ändern wird. Und er kommt nicht, um alle platt zu machen als König, die sich ihm entgegenstellen. Er kommt nicht, um ganz groß aufzuräumen. Er kommt nicht als unser Feind. Er kommt auf diesem Esel und er kommt, um für unsere Sünden ans Kreuz zu gehen, als Gott selbst. Und das ist diese gigantische Einladung, die in dem Glauben an Jesus bis heute liegt. Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das war so schön, dass wir das gesungen haben. Ich möchte mit euch über Wahrheit sprechen und ich denke, wir werden dann schnell merken, dass das auch viel mit dem zu tun hat, was wir bisher schon im Gottesdienst erlebt haben. Das fängt damit an, dass ja wir schon begrüßt worden sind am Anfang mit dem Epheserbrief, mit ganz schönen Versen aus Epheser 1. Und ich möchte dieses Thema Wahrheit auch heute mit euch behandeln, anhand von einigen Versen aus dem Epheserbrief aus Epheser 4, wo genau dreimal dieses Wort Wahrheit vorkommt und eine ganz wichtige Rolle spielt. Und klar, Wahrheit, das ist für uns alle ein Thema in unserem Leben und natürlich alles, was sich auch in der Politik abspielt, hat damit zu tun. Wir wissen, Donald Trump hat ja schon viel in dieser Welt bewirkt und er hat uns auch ganz neue Begriffe dafür geschenkt, was man sagen kann, wenn man nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Da gibt es ja diesen schönen Begriff der alternativen Fakten und noch andere Dinge, die damit in Verbindung stehen. Selbst der Papst hatte jetzt das Problem, er hatte auf einem Flug vor einiger Zeit mit Journalisten gesprochen und da irgendetwas ziemlich nicht so Glückliches gesagt über Kinder, die vielleicht homosexuell empfinden und wo dann die Eltern mal überlegen sollten, ob die in die Psychiatrie mussten. Das war natürlich sofort ein Riesenaufschrei. Und das Pressebüro des Vatikans hat diese Äußerungen dann umgeschrieben. Und zur Begründung dafür, warum man das denn jetzt einfach geändert hätte, er hat doch was ganz anderes gesagt, haben sie dann gesagt, ja, wir haben das geändert, damit die wahren Absichten des Papstes nicht verfälscht rüberkommen. Also da merkt man schon die gedankliche Akrobatik, die wir alle auch aus unserem Leben manchmal kennen, mit der Wahrheit sparsam oder vorsichtig umgehen. Diese Woche war ja vielleicht der Satz der Woche, deswegen habe ich diesen Brief da mal abgedruckt von Andrea Nahles, wir haben uns geirrt. Da hatte man auch versucht, so ein Konstrukt zu finden, jemanden zu entlassen und ihn gleichzeitig zu befördern und das irgendwie der Welt als stimmig zu verkaufen. Das sind alles Themen, die wir so beobachten, wenn wir die Zeitung lesen oder vielleicht die verschiedenen Comedy-Shows gucken, die dann damit bedient werden. Und natürlich ist es auch ein Thema in unserem eigenen Leben. Es gibt ja diese Aussage, dass wir angeblich alle so als durchschnittliche Menschen irgendwie 200 Mal am Tag lügen würden. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wo das herkommt, hat sich aber ziemlich gut etabliert, diese Aussage, galt dann auch als Fakt. Inzwischen habe ich dann gehört, dass es wieder andere gibt, die sagen, nein, so kann man das nicht sagen, 200 Mal am Tag lügen. Wenn man das so zählt, dann gilt es zum Beispiel auch als Lüge, wenn ich auf die Arbeit komme und mein Kollege sagt, hallo, wie geht's? Und ich sage, gut. Und ich sage ihm nicht, heute Morgen hat mein Rasierer mich bekämpft, ich habe mich mit meinen Kindern gestritten oder das Benzin ist schon wieder teurer geworden. Das alles sage ich ihm nicht, ich sage ihm einfach gut. Das kann man als Lüge betrachten, man kann es auch anders sehen. Ich glaube, wir sind uns einig, entscheidend ist nicht so sehr die Frage, wie viele Lügen waren das jetzt genau an diesem Tag. Schlimm wird es dann, wenn mein ganzes Leben eine Lüge ist oder Bereiche meines Lebens eine Lüge sind. Dann wird es kritisch und deswegen ist dieses Thema Wahrheit, glaube ich, für jeden von uns so wichtig. Es stellt uns immer wieder vor auch ganz praktische Herausforderungen und deswegen ist Wahrheit auch ein Zentralbegriff in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Und ich habe euch jetzt, wie gesagt, wenige Verse mitgebracht aus Epheser 4, in denen dieses Wort Wahrheit eine Rolle spielt. Und die lese ich euch zunächst mal vor. Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit festhalten in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns die Wahrheit festhalten in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, Vers 15. Epheser 4, etwas später, Vers 20 bis 23, mit leichten Auslassungen. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Ihr habt doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und letzter Vers, zwei Verse sind das aus Epheser 4, dann Vers 25 und 29. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Das waren drei Verse oder drei kurze Stücke aus Epheser 4 und dreimal Wahrheit. Wenn ihr ganz gut aufgepasst habt, werdet ihr gemerkt haben, dass es viermal Wahrheit war. Denn hier heißt es ja in diesem mittleren Abschnitt über den neuen Menschen, dass er nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Wahrheit. Da steckt das Wort Wahrheit auch nochmal drin in diesem Adjektiv. Und wenn wir das mitzählen, dann haben wir im Epheserbrief auch insgesamt siebenmal das Wort Wahrheit. Auf die anderen Male werden wir auch zum Teil noch zu sprechen kommen. Als Christen haben wir es ja immer so gerne, wenn dabei sieben rauskommt, weil das eine heilige Zahl ist. Ne? Da müssen wir dann auch immer aufpassen, dass wir bei der Wahrheit bleiben, damit wir es nicht alles zu sehr zurechtbiegen, damit die Zahlensymbolik stimmt. Ihr könnt das zu Hause nochmal nachprüfen. Also ich bin jetzt auf siebenmal gekommen, aber ich möchte mich auf diese drei Erwähnungen hier konzentrieren. Und bevor wir damit starten, lasst mich euch ein paar Dinge über diesen Brief sagen, mit dem wir ja heute schon gestartet sind. Diesen Epheserbrief, der sich wirklich außerordentlich lohnt. Er ist ein ganz toller Brief im Neuen Testament. Und noch mehr kann man ihn genießen, wenn man das ein oder andere darüber weiß, wie dieser Brief zustande gekommen ist und an wen er geschrieben wurde. Ephesus war eine Stadt in der heutigen Türkei, damals hieß das Asia, es war eine wichtige, eine Hauptstadt und es war eine Tempelstadt. Damals war es so, und das blieb auch noch viele, viele Jahrhunderte ja so, wenn man richtig was werden wollte als Stadt, brauchte man ein Heiligtum. Deswegen ist ja auch Köln so eine tolle Stadt geworden. Das haben die Düsseldorfer zu spät gemerkt. Die Kölner haben irgendwann in einem Akt, der jetzt auch mit Wahrheit und Treue nur begrenzt zu tun hatte, die Gebeine der heiligen drei Könige aus Italien gestohlen und nach Köln gebracht. Und damit waren sie in Köln und damit wurde Köln zu einem gigantischen Wallfahrtsort. Und das hat alles andere, Wirtschaft, Handel, extrem beflügelt. Und ihr wisst, sie sind bis heute noch in diesem großen Tempel in Köln, im Kölner Dom. In Ephesus war das ähnlich. Es war eine Tempelstadt. Man hatte einen Tempel, der war der Göttin Artemis geweiht. Die Römer nannten die Diana. Das ist nicht dieser Tempel, nur für die echten Experten, damit ihr mich nachher nicht darauf ansprechen müsst. Es ist ein anderer Tempel. Ich habe aber bei dieser Präsentation, wo ich ja nun besonders gerne gar keine Urheberverstöße begehen wollte, da wir über Wahrheit reden, mich auf einem Portal bedient, das wirklich sehr schön ist. Unsplash heißt das, wo alle Bilder, wenn man den Autor, den Fotografen dazu schreibt, dann auch frei verwendet werden dürfen. Und da habe ich eben diesen Tempel gefunden. Also es war ein wichtiger Tempel und davon lebte diese Stadt. Deswegen gab es damals auch den großen Aufschrei, als Paulus da das Evangelium verkündigt hat und das keine Sache mehr einer kleinen Sekte blieb, irgendeiner jüdischen Abspaltung, sondern in der Stadt an Dynamik, an Zulauf gewann. Da gab es einen riesen Aufschrei und eine riesige Demonstration gegen Paulus, weil die Leute, die mit und von diesem Tempel lebten, das natürlich gar nicht gemocht haben. Eine Tempelstadt, aber auch eine Geisterstadt, weil zusammen mit diesem Tempel, mit der ganzen antiken Götterwelt und auch der antiken Philosophie spielte damals die Vorstellung von Geistern und geistlichen Mächten eine ganz große Rolle. Damals die Vorstellung von Gut und Böse in einer räumlichen Weise. Also das gibt es ja schon immer. Wir kennen das ja vielleicht noch so, die Hölle ist irgendwo da unten und wir sind hier auf der Erde und über uns ist der Himmel. Also ganz böse, wir sind so dazwischen und oben ist der Himmel. Das prägt auch weite Teile auch des jüdischen Glaubens, ja. In dieser Zeit, in dieser Welt stellte man sich das anders vor. Es gab die Erde unten und dann war darüber erstmal ein Luftraum. Und in diesem Luftraum gab es gute und böse Mächte, aber eben leider auch sehr viele böse und mit denen musste man sich auseinandersetzen. Und erst noch viel weiter droben, ganz oben, war dann sozusagen der richtig gute Bereich. Und das Ziel des Menschen musste sein, da irgendwie durchzudringen und nach oben in diesen hellen Bereich kommen, wo das Gute war. Und es ist ganz bemerkenswert, wie sich Paulus in diesem Brief einlässt auf diese Vorstellungen. Wenn ihr Epheser 1 lest, manches ist da erstmal so ein bisschen unverständlich, dann merkt man, er greift genau diese Bilder, er greift genau das auf, was die Leute damals beschäftigt hat. Er hat nicht gesagt, pass mal auf, ihr könnt es alles vergessen, eure ganzen Sprache, eure ganzen Bilder. Er hat sich darauf eingelassen und in diesen Worten, in dieser Vorstellungswelt das verkündigt, was Jesus eigentlich bedeutet. Ich hoffe, dass wir als Christen heute diese Fähigkeit noch haben und behalten, uns einzulassen auf das, was unsere Umwelt prägt, was Menschen heute denken, was ja auch in uns allen steckt, und das zu durchdringen mit dem, was wir von Jesus lernen. Ein besonders großer philosophischer Begriff war damals die Gnosis, das war eine Erkenntnislehre und in dieser Erkenntnislehre hatte man die Vorstellung, es gibt so bestimmte Geheimnisse, wenn du die verstanden hast, dann steigst du in eine höhere Sphäre des Wissens auf und es ist ganz bemerkenswert, Paulus verwendet in dem Epheserbrief ganz oft das Wort Geheimnis und es ist so, als wenn er den Leuten sagt, ja, das ist richtig. Es geht auch um Geheimnisse und ich sage euch jetzt das ganz große Geheimnis. Und dieses Geheimnis, sagt Paulus im Epheserbrief, ist Jesus. Was Jesus bedeutet hat, das war im Alten Bund nicht bekannt, das wussten die Propheten nicht, die haben versucht, es in ihren eigenen Schriften herauszufinden. Das ist das große Geheimnis des Neuen Testamentes, Jesus. Und zu diesem Geheimnis gehört, sagt Paulus dann im Epheserbrief, unmittelbar dazu die Gemeinde. Die Gemeinde, die eben nicht nur aus einem Volk besteht, aus dem jüdischen Volk, sondern aus allen Sprachen und Nationen zusammengesetzt ist. Und diese Gemeinde, sagt Paulus dann, das ist der Tempel. Das schreibt er den Ephesern. Und die wussten, Tempel, das hatte für die eine Bedeutung. Das ist der Tempel, von dem wir träumen. Und das ist der Leib Christi. Das ist das, Jesus ist das Verherrlichte, der Haupt im Himmel, ganz oben. Das war ja die Vorstellung, die die Leute hatten. Aber hier auf der Erde ist Jesus auch weiterhin in der Gemeinde, die sein Leib ist. Und die Gemeinde ist auch in Epheser 5 und 6 dann die Braut von Jesus. Ganz intime Bilder von diesem Geheimnis, für das Paulus gelebt hat, für das, was Jesus ist und was die Gemeinde bedeutet. Und das Tolle ist, und dabei wollen wir es dann auch belassen, das Tolle ist, dass diese ganzen Herrlichkeiten ausgebreitet werden im Epheserbrief, insbesondere in den ersten drei Kapiteln, und dann wird in Epheser 4 sozusagen der Hebel umgelegt. Wir sind ganz oben im Himmel gewesen bei den himmlischen Wahrheiten und Segnungen, und jetzt geht das Raumschiff runter zur Erde. Jetzt geht es darum, was bedeutet das tatsächlich in meinem Leben? Wie funktioniert diese Gemeinde hier? Wie bewahrt sie ihre Einheit? Wie wird sie stark? Wie entwickeln wir uns zu Menschen, die so sind, wie uns Gott schon immer erträumt hat? Zu Menschen, die von seinem Geist erfüllt sind. Und davon handeln im Epheserbrief insbesondere dann diese Kapitel 4 bis 6, die ganz konkret erklären, was das bedeutet. Die Gnostiker, die Geheimnislehrer, die Geisterfans, die waren immer irgendwo in den Wolken mit ihren Gedanken und Vorstellungen. Die haben immer versucht, sich von den Niederungen des Lebens zu verabschieden. Und Paulus sagt, Leute, das, was ich euch verkünde, das Großartige an diesem Geheimnis ist, es findet hier auf der Erde statt. Und ihr könnt hier auf der Erde in euren Ehen, in euren Familien, an euren Arbeitsplätzen, das alles geht Paulus durch, dann erleben, wie sich dieses großartige Geheimnis entfaltet. Und das geht in Epheser 4 los. Und wir lernen dann, dass das ganz viel mit Wahrheit zu tun hat. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 15, nachdem er nochmal gesagt hat, in was für einer traurigen Zeit die Leute eigentlich damals lebten, genau wie heute, Egoismus, Selbstsucht, die Leute verlieren sich selbst an Süchte, an Dingen, denen sie nachstreben, sie kommen nicht mehr zu sich selbst. Dann sagt Paulus, wenn das in eurer Umgebung so ist, dann lasst uns die Wahrheit festhalten, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm ist, zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das hat er alles erklärt mit dem Haupt im Himmel in den ersten drei Kapiteln. Und jetzt wird das praktisch. Lasst uns zu ihm hinwachsen. Die Wahrheit festhalten in Liebe. Und wenn wir das heute hören, und das war damals nicht anders, dann stellt sich ja als erstes die Frage, gibt es überhaupt so eine Wahrheit? Und wir leben heute in einer Zeit, in der, glaube ich, für die meisten Menschen irgendwie klar ist, in Fragen der Religion und des Glaubens, da kann es eigentlich keine Wahrheit geben. Alle Religionen haben irgendwie recht, würden die meisten Leute sagen. Hauptsache, das führt dazu, dass wir uns hier gut benehmen. Das ist eine Haltung, mit der viele Menschen heute unterwegs sind. Auch weil man vielleicht Sorge hat, dass es sonst zu viel Streit oder Krach gibt. Das Neue Testament findet die Wahrheitsfrage aber ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass kein Mensch an dieser Wahrheitsfrage vorbeikommt. Ich kann das so gedanklich, kann ich das vielleicht sagen, ja, es gibt überhaupt keine absolute Wahrheit, alles ist irgendwie gleich wahr. Ich glaube, dass kein Mensch so leben kann. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem konkreten, tatsächlichen Leben darauf angewiesen ist, bestimmte Dinge tatsächlich für wahr zu halten und sich dessen auch sicher zu sein, in der Beziehung zu anderen Menschen, aber auch in Bezug auf das, was ich über diese Welt denke. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, immer wieder Mut zu machen und zu sagen, lass dich ein auf die Suche nach der Wahrheit. Wenn du dir Gedanken über das Christentum machen willst, dann sollte deine wichtigste Frage nicht sein, ist das nützlich, ist das schön, passt das in unsere Gesellschaft, sondern die eigentliche Frage ist, stimmt das? Ist das wahr? Und wenn es wahr ist, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, auch wenn es mir vielleicht nicht schön vorkommen sollte. Und wenn es nicht wahr ist, dann mag es nett und nützlich sein und schön sein, aber dann brauchst du dich eigentlich damit auch nicht weiter zu beschäftigen. Und deswegen ist diese Frage nach der Wahrheit so entscheidend. Und ich glaube, dass es bis heute möglich ist, sich über diese Wahrheitsfrage auch sicher zu werden. Mach dich auf die Suche, sprich Gott darauf an. Es geht nicht darum, dass wir dich hier überzeugen könnten, können wir nicht. Wir können es dir auch nicht beweisen, aber wir können dir sagen, man kann sich über diese Frage Gewissheit verschaffen, weil Gott bis heute bereit ist, die Wahrheit seines Wortes zu bezeugen. Es ist das Wort der Wahrheit des Evangeliums, heißt es in Epheser 1. Und dann heißt es eben hier, wir sollen diese Wahrheit festhalten. Wenn du diese Wahrheit verstanden hast, und viele, die hier sitzen, weiß ich ja, haben das ja schon für sich geklärt, dann geht es darum, dass du sie tatsächlich auch in deinem Leben festhältst und verwirklichst. Das Wort, das hier steht, ist ein ganz eigenartiges, die Wahrheit festhalten. Da steht eigentlich was anderes, da steht Wahrheit als Tu-Wort. Du sollst Wahrheiten. Und deswegen gibt es auch ganz unterschiedliche Übersetzungen. In einer Übersetzung, die ich zum Beispiel meistens lese, heißt es, du sollst die Wahrheit reden oder wahrhaftig sein. Es geht darum, diese Wahrheit zu einem Bestandteil meines Lebens zu machen und sie so tatsächlich festzuhalten und zu durchdringen. Und dann heißt es eben so schön, Wahrheit und Liebe. Lasst uns die Wahrheit festhalten in Liebe. Deswegen brauchen wir als Christen keine Angst davor zu haben, dass wir das, was wir glauben, wirklich für wahr halten, weil der christliche Glaube einer ist, der immer mit der Mentalität der Liebe vertreten wird und nicht mit der Mentalität des Schwertes oder der Gewalt, so oft das auch leider anders gelebt worden ist. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du für die Wahrheit kämpfst, sozusagen dein Liebesbarometer zeigt dir an, wie nah du dieser Wahrheit bist, weil die christliche Wahrheit im Kern Liebe ist. Das ist das, was Jesus verkündigt hat. Und in Johannes 1 heißt es so schön, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Das ist so die kalte, harte Seite der Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden, Realität geworden. Gnade und Wahrheit. Und dann ist die Rede davon in diesem Bild des Lichtes. Und dieses Licht Gottes ist kein kaltes OP-Licht, kein Polizeischeinwerfer, der dich anstrahlt. Es ist dieses Licht seiner Liebe und darin liegt die Wahrheit Gottes. Und ich möchte auch sagen, dass das auch deswegen so wichtig ist, diese Wahrheit der Liebe Gottes festzuhalten, weil das eben mit der Wahrheit über mein Leben zu tun hat. Und Paulus schreibt den Leuten in Epheser 4, ihr seid unterwegs in einer Welt, in der euch so viele Lügen erzählt werden. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Deine Umgebung, dein Leben, du auch vielleicht selbst, willst dir so viel Falsches über dich sagen. Und es ist so wichtig, die Wahrheit über mein Leben von Gott zu hören. Dass er mich liebt, dass er mich wertschätzt, dass er meine Zukunft in seiner Hand hält, dass er meine Schuld immer wieder aufs Neue bereit ist zu vergeben. Das ist die Wahrheit über mein Leben. Und ich finde es so großartig, dass Epheser 4 uns dazu zuerst mal einlädt. Halte diese Wahrheit fest und tauche ein in diese Liebe. Und dann kommt das zweite Mal, dass Wahrheit erwähnt wird. Ihr habt den Christus nicht so gelernt, da steht wieder vorher, dass alles, was diese Welt prägt, wie die Menschen in dieser Welt miteinander umgehen, damals, heute im Grunde ja auch. Und dann heißt es, ihr habt den Christus nicht so gelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gerechtigkeit geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ein ganz langer Satz, aber worum es hier geht, ist, dass Paulus sagt, bei der Wahrheit, wenn wir über Wahrheit reden, dann reden wir nicht nur über das, was du glaubst, was du im Kopf hast, was deine Kopfsache ist, was du für richtig hältst, sondern Wahrheit geht viel, viel tiefer. Wahrheit hat was mit deiner Person zu tun. Und auch im ganzen Alten Testament, wenn das Wort Wahrheit fällt, geht es nie nur darum, war das jetzt richtig oder falsch. Es geht immer um etwas viel Tieferes. Im Grunde geht es um die Treue und die Gerechtigkeit Gottes. Und Paulus sagt hier, Christ zu werden heißt nicht nur bestimmte Dinge für richtig zu halten, es heißt in eine persönliche Beziehung einzugehen. Das wird hier mit diesem Bild des Ablegens von Kleidern, des Anziehens von neuen Kleidern dargestellt oder noch mehr. Man legt sozusagen den alten Menschen ab und taucht ein in einen ganz neuen Menschen. Meine Frau und ich haben diese Woche einen Auszug aus einem ganz klugen Vortrag gehört und da sagte jemand, Religionen richten sich an verschiedene Ebenen des Lebens. Es gibt Religionen, die richten sich sehr stark an das Denken, dass man das Richtige denkt. Also das war zum Beispiel in der griechischen Antike eine ganz wichtige, spielte da eine ganz wichtige Rolle, auch in der Philosophie, so die Wahrheit so richtig zu erkennen. Es gibt auch Religionen, die richten sich mehr ans Fühlen. Vielleicht ist das in bestimmten buddhistischen Strömungen so, dass es gar nicht so sehr um das geht, was du denkst, sondern mehr um dein Inneres, was du fühlst, was du spürst in der Meditation. Und es gibt auch Religionen, die richten sich sehr stark an das Tun, an das Handeln. Das mag in bestimmten muslimischen Richtungen so sein, also Hauptsache du tust das Richtige und dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Und in vielen Religionen mischt sich das auch so ein bisschen, auch im Christentum kommt das ja alles vor und ihr alle wisst das, wenn ihr in unterschiedliche Gemeinden geht, ihr kommt da rein, ihr wisst sofort, oh in dieser Gemeinde geht es aber vor allen Dingen darum, dass man, das sozusagen geht es um den Kopf, dass man das Richtige denkt. Ja. In anderen Gemeinden geht es vielleicht hauptsächlich ums Fühlen und in anderen Gemeinden spielt mehr die Frage eine Rolle, was tun wir denn, um diese Welt zu verändern. Hat alles seine Berechtigung, aber der christliche Glaube bleibt dabei nicht stehen. Es geht nicht nur darum, das Richtige zu denken, das Richtige zu fühlen und das Richtige zu tun. Es geht darum, Jesus zu begegnen. Du kannst das alles, was das Christentum sagt, übers Denken und übers Fühlen und übers Tun, sind ja 1000 richtige Sachen. Wenn du nur all das machst, dann läufst du an der eigentlichen Sache vorbei. Paulus sagt dir, ihr habt den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Und das ist der neue Mensch. Das ist nur ein neuer Mensch und dieser neue Mensch kann immer nur Jesus sein. Es laufen also nicht in der christlichen Gemeinde Millionen von neuen Menschen durch die Gegend, jedenfalls verkündigt das nicht das Neue Testament, sondern alle tauchen ein in diesen einen neuen Menschen in der Begegnung mit Jesus. Und dazu kann man immer wieder nur einladen. Wir hatten vor ein paar Tagen auch mal ein Gespräch mit einer sehr netten Frau, auch so über den Glauben, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und sie sagte dann zu uns, ja, also ich finde ja auch diese christlichen Werte so wichtig. Und versuche das auch meinen Kindern zu vermitteln. Und das ist natürlich toll, da freue ich mich ja, wenn Leute mit christlichen Werten unterwegs sind und die auch an die nächste Generation weitergeben können. Aber irgendwie haben wir versucht zu erklären, ich weiß nicht, ob uns das gelungen ist, dass wenn ich mich nur auf die christlichen Werte konzentriere, dass ich dann an dem Eigentlichen vorbeilaufe. Und wie viele Menschen sind unterwegs in dieser Welt mit den besten Absichten, die christlichen oder auch humanistisch oder was immer für gute Werte zu leben, aber in ihrem Leben wird das keine Wirklichkeit. Und hier sagt Paulus, wenn ihr in der Wahrheit sein wollt, dann müsst ihr Jesus selber begegnen, dann müsst ihr in diese Beziehung eintreten. Und das Schöne ist, das will ich noch sagen, dass hier zwei Namen für Jesus verwendet werden. Erstmal Christus. Ihr habt den Christus nicht so gelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Aber jetzt, wenn es um die Wahrheit geht, dann heißt es da, wie es Wahrheit in Jesus ist. Paulus sagt hier, es geht nicht um irgendeinen abstrakten Christus, um irgendeinen Herrscher, von dem redeten auch damals in der Gnosis die Esoteriker ganz gerne. Es geht um diesen Jesus. Und in ihm liegt die Wahrheit, der hier auf der Erde gelebt hat. Und wenn ich mit der Wahrheit unterwegs sein will, dann darf ich immer auf diesen Jesus schauen. Und dann weiß ich auch, er hat auf dieser Erde gelebt, er hat kein nach außen super erfolgreiches Leben gelebt, er ist am Ende kläglich an einem Kreuz gestorben. Und in all dem hat sich das, was sich Gott unter Wahrheit vorstellt und wovon wir alle träumen, absolut verwirklicht. In all dem hat dieses Reich Gottes stattgefunden, das, wovon Menschen träumen. Und das ist dieser Jesus, dieser konkrete Mensch, der hier auf der Erde war, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist. In ihm liegt diese Wahrheit und zu ihm lädt deswegen die Kirche auch seit 2000 Jahren ein. Und das Letzte. Jetzt wird es ganz konkret. Legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Also jetzt sind wir wirklich auf der Erde. Jetzt geht es darum, was sage ich zu dem, der mir begegnet. Redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Jetzt fängt der Teil des Epheserbriefs an, wo es ganz, ganz praktisch wird. Und dann geht es nachher auch noch um die Ehe, um die Familie und so weiter, um die Arbeitsplätze, ganz, ganz praktisch. Und Paulus greift dann hier auch Dinge auf, die es schon gab. Zum Beispiel das hier redet, legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Das steht schon im Alten Testament in Sacharja 8, Vers 16. Und an anderen Stellen greift er auch Dinge darauf, die damals so in der allgemeinen Ratgeberliteratur üblich waren. Haustafeln nannte man das damals. Aber jetzt verstehen wir, das ist nicht einfach nur ein Gebot, du sollst nicht lügen, sag mal schön die Wahrheit, sondern jetzt verstehen wir, was dahinter steckt, aus welcher Beziehung zu Jesus das kommt. Und das ist das, was das Neue Testament verkündigt. Echte Beziehungen eingehen. Redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten und legt die Lüge ab. Und ich glaube, wir alle wissen, da geht es jetzt mehr um mehr als nur, dass das, was ich sage, immer stimmt. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber wir wissen alle, das Leben ist ziemlich kompliziert. Was sage ich? Sage ich alles, was ich weiß? Sage ich nur die Hälfte? Wo fängt Höflichkeit an? Wo fängt Unehrlichkeit an? Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Das lässt sich ja nicht so einfach beantworten. Und was Paulus hier sagt, ist, tretet einander in der Wahrheit gegenüber. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Er ist gedanklich hier immer noch bei der Gemeinde. Wenn ich Unwahrheit in die Beziehungen zu meinen Nächsten bringe, dann schade ich mir sozusagen auch selbst. Ich gehöre dem gleichen Organismus an und ich schaffe eine Atmosphäre von Lüge und Falschheit um mich selbst herum. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass da steht, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, sondern eins, das gut und angemessen ist und denen, die es hören, wohltun. Mit Worten kann man auch tatsächlich heilen, mit Worten kann man auch tatsächlich gut tun. Und wir wissen, man kann mit der Wahrheit sehr verletzen, wenn man sie in einer Weise rüberbringt, die eben ein böses Wort ist. Und hier lädt uns Paulus ein zu einem Lebensstil, der von dieser Wahrheit geprägt ist, die wir von Jesus selbst gelernt haben und in der sich Menschen tatsächlich echt begegnen. Denk mal so an deinen Alltag, an die letzte Woche. Wie viele echte Begegnungen hast du da gehabt, in denen du das Gefühl hattest, hier bin ich dem Menschen wirklich begegnet. Wir haben nicht nur irgendwelche Sätze ausgetauscht. An wie vielen Stellen warst du selbst wirklich ganz dabei mit dem, was du selber bist. Am Ende des Epheserbriefes in Kapitel 6, wo es auch darum geht, dass das alles in einem Umfeld stattfindet, in dem man auch kämpfen und ringen muss und in dem es nicht so einfach ist, da hat Paulus ja dann diese geistliche Waffenrüstung für die Christen und dass der erste Bestandteil ist, seid um eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Paulus weiß, dass das alles nicht so einfach ist und dass wir da in ganz vielen Spannungsfeldern stehen. Aber Paulus sagt, ihr habt als Christen in dieser Beziehung zu Jesus Mittel zur Verfügung. Ihr habt den Heiligen Geist in euch und er wird euch, wie Jesus das sagt, in die ganze Wahrheit leiten. Ich hatte vor einiger Zeit ein Telefonat mit einem Freund, der mir von einer Situation bei der Arbeit berichtete, wo er mitgekriegt hat, da laufen bestimmte Dinge, die sind nicht in Ordnung und jetzt wusste er nicht, was mache ich jetzt, ihn betraf es nicht, ihn störte es nicht, wie gehe ich mit dieser Situation um? Ja, ich konnte ihm das am Telefon auch nicht so einfach beantworten, aber das Tolle ist, wir können als Christen mit solchen Fragen, mit solchen Situationen ins Gebet gehen, in die Gemeinschaft gehen und ich vertraue darauf, dass Jesus mir den Weg zeigt, der seiner Wahrheit und seinem Wesen dann auch tatsächlich entspricht. Und es ist schön, dass wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit haben, wieder auf das zurückzukommen, was diesen ganzen Gottesdienst geprägt hat. Und das Team kann gerne nach vorne kommen, dass Jesus uns einlädt in dieses Licht. Gnade und Wahrheit. Das ist das Licht Gottes und Jesus lädt uns ein in dieses Licht seiner Wahrheit. Und ich weiß jetzt nicht, an welchem Punkt du bist, was für dich wichtig ist. Vielleicht hast du eine ganz konkrete Situation vor Augen, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich da wahrhaftig bleiben kann. Vielleicht weißt du, es gibt einen Bereich in meinem Leben, da muss ich tatsächlich sagen, da geht's nicht, das sind nicht 5 Lügen, der ganze Lebensbereich ist eine einzige Lüge. Vielleicht hörst du hier zum ersten Mal zu und sagst, ich möchte mich auf die Suche nach dieser Wahrheit machen. Wir haben jetzt nochmal dieses Lied, das wir vorhin schon hatten. Es ist ein englisches Lied. Es lädt ganz bewusst ein, mit allem, was uns beschäftigt, in die Gegenwart von Jesus zu kommen. Und es geht jetzt nicht darum, wie gut du Englisch kannst, ob du das alles verstehst. Selbst wenn du es verstehst, es geht nicht zwingend darum, dass du jede Zeile mitsingst, sondern nimm das nochmal als eine Antwortzeit für dich selbst zu überlegen, was bedeutet das für mich? Welchen Schritt möchte ich vielleicht auch gerne gehen? Hier vorne sind die Ältesten der Gemeinde. Du kannst hier nach vorne kommen, auch jetzt nochmal, und mit dir beten lassen. Es ist gut, mit dem, was dich da beschäftigt, in die Gemeinschaft zu kommen. Deswegen findet Paulus in Epheser 4 diesen Leib so wichtig, in dem das alles stattfindet. Weil der Schritt in die Wahrheit immer ein Schritt in die Gemeinschaft ist. Und ich lese euch das vor, was der erste Johannesbrief dazu sagt. Und das ist die Einladung, mit der ich jetzt auch schließen möchte. Und dann singen wir gemeinsam dieses Lied. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Komm in dieses Licht und lass dich von dem Lied dazu einladen, einen ganz konkreten Schritt zu tun.